Es ist mir eine Freude, Gottes Wort mit euch heute teilen zu dürfen. Möget ihr eure Herzen weit öffnen für dieses lebendige und kräftige Wort Gottes und Gott erlauben, dass er euch dadurch näher zu sich zieht. Ich möchte heute mit euch ein Kapitel in der Bibel näher betrachten, das die meisten von euch sicherlich sehr gut kennen. Besonders diejenigen, die sich schon einmal mit der Prophetie beschäftigt haben. Es gibt kaum ein Kapitel in der Bibel, über welches ich mehr Predigten gehört habe, als über dieses. Doch Gott sei gelobt, sein Wort ist so unendlich tief, dass es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Es geht um das zweite Kapitel aus dem Buch Daniel. Es wird heute aber eine sehr ungewöhnliche Predigt über dieses sehr bekannte Kapitel werden. Eine Predigt ohne Betrachtung der Prophetie. Der Fokus wird nicht auf der Prophetie liegen, sondern auf einem anderen wichtigen Punkt, nämlich dem Charakter Daniels. In Daniel 2 finden wir nicht nur Prophezeiungen über die Endzeit, sondern wir finden auch den notwendigen Charakter, um diese schwierige babylonische Zeit als Kind Gottes überstehen zu können. Lasst uns dieses wunderbare Kapitel ab Vers 1 beginnen zu lesen. Ich möchte Vers für Vers mit euch durchgehen und ein paar Details mit euch herauspicken. Daniel Kapitel 2 ab Vers 1. Dort heißt es: Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Hier erfahren wir ein interessantes Detail, gleich in Vers 1, das oft übersehen oder übergangen wird. Wann bekam Nebukadnezar diesen aufwühlenden Traum von Gott? Im zweiten Jahr seiner Herrschaft. Babylon hat ca. 70 Jahre als Weltreich regiert. 605 bis 539 vor Christus. Und der Großteil dieser babylonischen Vorherrschaft, nämlich die ersten 40 Jahre, geht auf die Herrschaft eines einzelnen Königs zurück, Nebukadnezar. Gott offenbarte dieser götzendienerischen Nation also sehr bald, nachdem sie die Weltherrschaft übernommen haben, seine Macht. Und dies in einer Deutlichkeit wie wohl noch nie zuvor. Aber warum eigentlich nicht schon früher? Warum erst jetzt? Es gab nun einen entscheidenden Unterschied in Babylon, nämlich Daniel und seine drei Freunde. Durch Daniel und seine Freunde, die Gott treu ergeben waren, sollte nun das geschehen, was Israel versäumt hatte. Diese gefangenen Israeliten sollten ein Segen für Babylon und darüber hinaus sein. Diese jungen Männer waren ein Beispiel dafür, was das Volk Israel für ein helles Licht hätte sein können. Bevor wir zu Daniel kommen, erst einmal die Vorgeschichte. Als Nebukadnezar von diesem Traum erwacht war, war er tief beeindruckt und tief bewegt. Er wollte unbedingt wissen, was es mit diesem Traum auf sich hat. Vers 2. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Nebukadnezar rief alle in Frage kommenden Personen zusammen, die ihm seiner Meinung nach helfen können. Und diese Personen waren in der Gesellschaft sehr hoch angesehen. Sie gaben nämlich vor, die Zukunft vorhersagen zu können und sie maßen sich an, Geheimnisse enthüllen zu können. Als sie dann alle vor dem König standen, sprach Nebukadnezar zu ihnen. Ich habe einen Traum gehabt, Vers 3. Der hat mich erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Vers 4. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch. Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Nachdem sie dem König ihre Ehrfurcht bekundet haben, das ist immer ein guter Anfang bei einem stolzen, mächtigen König, antworteten sie selbstsicher, wir sind deine Knechte. Natürlich sagen wir dir gerne die Deutung. Erzähle uns doch einfach deinen Traum. Doch diesmal läuft das Ganze anders ab als sonst. Gott hat in seiner großen Weisheit Nebukadnezar die Einzelheiten des Traums vergessen lassen. Die Offenbarung von Gottes Größe und seiner Allmacht sollte nicht durch diese Scharlatane zerstört werden. Dieses Mal will der König nicht einfach nur die Deutung wissen, sondern auch den Traum. Vers 5. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern, mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Vers 6. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Zu Beginn war der König noch recht freundlich. Doch nun wird er langsam sauer. Mein Wort ist deutlich genug. Wenn ihr das könnt, was ihr behauptet zu können, dann braucht ihr auch nicht mehr zu wissen. Ein kleines Detail für alle, die sich fragen, wie man biblisch denn darauf kommt, dass Nebukadnezar den Traum vergessen hat. Diesen Satz kann man auch mit »Es ist mir entfallen« übersetzen. So können wir es zum Beispiel nachlesen in der Luther-Übersetzung von 1912. Nebukadnezar war so ungehalten, dass er ihnen nicht mit ein paar Peitschenhieben gedroht hat, nicht mit einer Gefängnisstrafe oder der Entlassung. Nein, er hat ihnen mit dem Tod gedroht. Und er hat nicht nur ihnen gedroht, sondern es hat auch ihre Familien betroffen. Denn ihre ganzen Heime sollten zu Schutthaufen gemacht werden. Und das alles wegen einem Traum. Das muss wahrlich ein ganz besonderer Traum gewesen sein. Es ging also um Leben oder Tod. Nebukadnezar baut den größtmöglichen Druck auf die Wahrsager und die Weisen von Babylon auf. Mit solch einer Antwort hatten sie nicht gerechnet. Hier stockte ihnen sicherlich der Atem. Das konnten sie natürlich nicht tun. Also wir auf diese Forderung reagieren. Einfach nochmal das vorher Gesagte wiederholen. In der Hoffnung, der König lässt sich besänftigen. Vers 7. Sie antworteten noch einmal und sprachen, der König sage seinen Knechten den Traum. So wollen wir ihn deuten. Nebukadnezar erkennt mehr und mehr, dass die, denen er bisher vertraut, und die er auch gut bezahlt hatte, offenkundig Scharlatane waren. Vers 8. Der König antwortete und sprach, wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Vers 9 noch. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Nebukadnezar erkannte, dass sie nur Zeit gewinnen wollen und nur Lug und Trug reden. Noch ein letztes Mal fordert er sie auf, ihm den Traum und die Deutung zu sagen. Das Beschwichtigen hat also nichts gebracht. Spätestens jetzt hat der Letzte gemerkt, dass es dem König todernst ist. Was nun? Vers 10. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Um ihr Leben zu retten, wagen sie sich, dem König zur Besonnenheit aufzurufen. So etwas kann doch niemand von Menschen verlangen. Kein normal denkender König würde so etwas fordern. Werde also bitte wieder vernünftig, Nebukadnezar. So ehrlich wie hier waren sie wohl noch nie vor dem König. Kein Mensch kann dir helfen, auch wir nicht. Nur die Götter können dies. Was gaben sie dadurch aber indirekt zu? Dass sie gar keinen wirklichen Kontakt zu den Göttern haben. Denn wenn sie können das, was sie behaupten zu können, dann können sie doch einfach die Götter fragen, die es wissen. Und dann tun sie es ihnen kund. Und hier wird deutlich, dass es Scharlatane waren, falsche Propheten. Sie gaben hier zu, dass ihre anmaßenden Behauptungen gar nicht stimmten. Wenn sie es aber hier nicht können, was war denn dann bei den Malen zuvor, als sie dem König angeblich göttliche Offenbarung kundgetan haben? Spätestens hier wurde Nebukadnezar klar, dass er, wie gesagt, lauter falsche Propheten vor sich hatte, die bereits in der Vergangenheit Lug und Trug geredet haben. Sein babylonisches Glaubensgerüst ist hier wohl komplett in sich zusammengefallen. Das war eine totale Bankrotterklärung für die babylonische Religion. Nun war die Bühne wunderbar vorbereitet zur Ehre Gottes. Bevor wir weitergehen, möchte ich noch auf ein wichtiges Kennzeichen Babylons hinweisen, das hier deutlich wird. Nach außen hin gaben die Gelehrten Babylons vor, Verbindung zu Gott zu haben und göttliche Offenbarungen weiterzugeben. Aber in Wirklichkeit kennen sie Gott gar nicht. Sie geben keine göttlichen Gedanken, sondern ihre eigenen menschlichen Gedanken weiter. Oder sogar noch schlimmer, die Gedanken Satans. So wie damals im buchstäblichen Babylon, gibt es auch heute im geistlichen Babylon viele religiöse, einflussreiche Gelehrte, die nur den Schein der Gottesbeziehung haben, den Schein der Frömmigkeit. Und diese scheinbaren Männer Gottes täuschen die Menschen und auch die Könige dieser Erde mit ihren angeblichen göttlichen Offenbarungen. Deshalb, ihr Lieben, Vorsicht vor babylonischen Gelehrten. Nun kommt Daniel ins Spiel. Ab Vers 12 lesen wir weiter. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Nebukadnezar war kein Mann leerer Worte. Er war so wütend und bitter enttäuscht, dass nicht nur die, die er zusammengerufen hatte, umgebracht werden sollen, sondern er erweiterte sogar noch den Kreis. Alle Weisen Babylons sollen getötet werden, zu denen auch Daniel und seine drei Freunde gehörten. Nebukadnezar war also bereit, die ganze Bildungselite des babylonischen Weltreiches umzubringen. Aber wieso hat Nebukadnezar, der sich doch so sehnlichst wünschte, den Traum und die Deutung zu erfahren, Daniel und seinen Freunden überhaupt keine Chance gegeben, zu dem sie ja Gläubige eines Gottes waren, den seine Berater nicht kannten? Wieso gab er diesem Gott keine Chance? Einen entscheidenden Grund dafür finden wir zu Beginn des Buches Daniel in Kapitel 1. Babylon hat Israel besiegt und in die Knechtschaft geführt. Darauf haben die Babylonier sich was eingebildet. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus dem wunderbaren Buch Propheten und Könige. Dass diese Männer, diese Verehrer des Herrn, Gefangene in Babylon waren und dass die Gefäße aus dem Hause Gottes in den Tempel der babylonischen Götter gestellt wurden oder worden waren, führten die Sieger prahlerisch als Beweis der Überlegenheit ihrer Religion und Sitte über die der Hebräer an. Also Nebukadnezar hat den Gott Israels für schwach gehalten. Er hat diesem Gott nichts zugetraut. Und hier in diesem Punkt finden wir eine ganz wichtige Lehre auch für uns. Warum wurde Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt? Wegen Untreue und Ungehorsam Gott gegenüber. Weil also Gottes Volk untreu war, haben die Heiden, die Babylonier, ein falsches Bild von Gott bekommen. Dieser Gott kann ja gar nichts. Den brauchen wir nicht. Ihr Lieben, das Schlimmste bei der Untreue Gott gegenüber ist nicht, dass wir dabei Schaden erleiden, was wir immer tun. Das Schlimmste dabei ist, dass Gottes heiliger Name dabei Schaden erleidet. Und dies kann, wie bei den Babyloniern, sogar so weit führen, dass Heiden sich über Gott lustig machen und ihren heidnischen Glauben für überlegen halten. Ich möchte euch ein Zitat aus dem Geist der Weissagung vorlesen, das mich jedes Mal, wenn ich es lese, aus Ehrfurcht erstaunen lässt. Die größte Beleidigung, die wir ihm, Jesus Christus, antun können, ist die, dass wir vorgeben, seine Nachfolger zu sein, während wir durch unsere Worte, Gemütsart und Taten den Geist Satans bekunden. Ich möchte diesen Satz noch einmal vorlesen. Die größte Beleidigung, die wir Jesus Christus antun können, ist die, dass wir vorgeben, seine Nachfolger zu sein, werden wir durch unsere Worte, Gemütsart und Taten den Geist Satans bekunden. Wenn wir behaupten, ein Christ zu sein, ein Nachfolger Jesu, aber nach unseren sündigen Gelüsten leben, dann stellen wir Jesus vor der Welt falsch dar und bereiten seinem heiligen Namen Schande. Wir missbrauchen seinen Namen. Doch nicht so bei Daniel. Lasst uns nun die Folgen sehen, welche Daniels Treue zu Gott gehabt hat. Vers 14. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Ajoch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Ajoch, dem König, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist so ein strenges Urteil vom König ergangen? Und Ajoch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Als Daniel erfahren hat, was los ist, wagt er sich vor den König. Um was hat Daniel gebeten? Hat er auf Knien Nebukadnezar um Gnade angefleht, dass er und seine Freunde verschont werden? Nein, er bat um Zeit. Warum? Weil er seinen Gott kannte und wusste, dass dieser Gott helfen kann. Im Gegensatz zu all den Gelehrten Babylons kannte Daniel eine Lösung. Die Reaktion Nebukadnezars ist sehr erstaunlich. Obwohl Daniel die Antwort nicht wusste und um Zeit gebeten hat, was Nebukadnezar bei seinen eigenen Leuten ja so verärgert hat, hat er Daniel die Zeit gegeben. Daniel hat nicht nur geglaubt, dass Gott helfen kann. Er ist auch so aufgetreten. Er hat dem König ernsthafte Hoffnung gegeben. Das hat Nebukadnezar offensichtlich beeindruckt. Was hat Daniel mit dieser Zeit angefangen? Hat er irgendwelche babylonischen Bücher über Träume und deren Deutung gelesen? Nein. Er hat gebetet. Einfach nur gebetet. Vers 17. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Daniel hat aber nicht alleine gebetet, sondern mit seinen drei Freunden zusammen, weil er sicherlich wusste, dass das gemeinsame Gebet noch mehr Kraft hat als das einzelne. Sie haben aber nicht nur für sich, sondern auch für die Weisen von Babel gebetet. Sie hatten Liebe zu den Götzendienern, die Lug und Trug redeten. Sie hatten Liebe für das Volk, das sie versklavt hatte. Und wie hat Gott reagiert? Vers 19. Da wurde Daniel dieses Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Gott erhört das innige Gebet seiner Kinder und offenbart Daniel nicht nur den Traum, sondern auch dessen Deutung. Eine der wichtigsten Lehren aus dieser Geschichte für unser Leben. Daniel war in einer ausweglosen Situation. Rein menschlich gesehen war hier nichts mehr zu machen. Selbst die weisesten Männer Babylons, der mächtigsten und fortschrittlichsten Nation der damaligen Zeit, konnten nicht mehr helfen. Es war eine vollkommen hoffnungslose Situation. Doch ihr Lieben, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Situationen. Egal in welcher Lebenssituation du bist, egal ob alle Menschen um dich herum keine Lösung mehr sehen. Du darfst wissen, bei Gott gibt es Hoffnung. Immer, in jeder Situation. Derselbe Gott, der hier in dieser Geschichte vor über 2500 Jahren einen Ausweg bereitet hat, existiert auch heute noch. Er hat sich nicht geändert. Und das Beste ist, er liebt dich. Zu diesem wunderbaren Gott dürfen wir beten. Und wir dürfen sogar Vater zu ihm sagen. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es passend zum Gebet: Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Daniel kennt nun die Antwort auf die brennenden Fragen von Nebukadnezar. Nun ist endlich die Lösung da, welche viele Menschen das Leben rettet. Was tut Daniel jetzt? Viele werden wahrscheinlich so schnell wie möglich zum König gerannt. Es ging ja um Leben und Tod, aber nicht so Daniel. Er lobte und dankte Gott von ganzem Herzen. Dies finden wir in den Versen 19 bis 23. Und ich bin mir sicher, er tat dies nicht auf die Schnelle. Viele Menschen vergessen leider nach der Gebetserhörung den Dank an den, der ihr Gebet erhört hat. Sie beten, wenn sie Gott brauchen, vergessen ihn aber, wenn er ihre Wünsche erfüllt hat. So war es auch bei mir früher. Gott aus der Schublade raus und danach wieder rein. Und wenn ich heute zurückdenke, ich bin so erstaunt, wie viel Gnade Gott mit meinen Gebeten hatte. Dass ich immer nur bitte und bitte und bitte, aber so gut wie nie Danke gesagt habe. Daniel war aber niemand, der nur in Notsituationen oder bei Problemen und Sorgen betete. Nein, er hatte ein inniges Gebetsleben, welches ein Ausdruck seiner innigen Beziehung zu seinem Gott und Schöpfer war. Aus Daniel, Kapitel 6, Vers 11 erfahren wir, dass es Daniels Gewohnheit war, dreimal am Tag zu beten und dass er sich davon auch nicht abbringen ließ. Ein Überstehen der babylonischen Herrschaft als Kind Gottes ist ohne ein inniges Gebetsleben gar nicht möglich. Und dies gilt auch für uns, die wir mit großen Schritten auf die Weltherrschaft des endzeitlichen Babylons zusteuern. Lasst uns daher Zeit für das Gebet nehmen und lasst es uns nicht vernachlässigen. Vers 24. Da ging Daniel hinein zu Ajoch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach zu ihm: Du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König. Ich will dem König die Deutung sagen. Hier erkennt man noch deutlicher, mit welch einer Liebe Daniel erfüllt war, mit der Liebe Gottes zu den Feinden. Daniel sagte nicht: Du sollst mich und meine Freunde nicht umbringen, sondern du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen. Daniel liebte wie Jesus nicht nur die Gläubigen, sondern er liebte auch die Ungläubigen. Er hatte Liebe zu den Feinden und er setzte sich wie Jesus für sie ein, damit sie ihr Leben nicht verlieren. Vers 25. Ajoch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm: Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten: Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Ajochs Reaktion ist wirklich erstaunlich. Er ließ sich von Daniel den Traum und die Deutung erst gar nicht erklären, sondern er brachte Daniel eilends vor den König. Er muss von Daniel sehr viel gehalten haben. Denn schaut mal, er sagt zu Nebukadnezar nicht: Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der behauptet, die Deutung dem König sagen zu können. Sondern er sagt, der dem König die Deutung sagen kann. Dieser Heide war überzeugt, dass Daniel es kann. Er war überzeugt, dass Daniel die Wahrheit sagt. Ich würde mir wünschen, dass die Heiden, auch wenn ich über Gott und sein Wort spreche, so viel davon halten würden. Noch etwas ist an Ajochs Aussage interessant. Er stellt sich selbst vor Nebukadnezar sehr positiv dar. Ich habe einen Mann gefunden. Ich bin so toll. Du hast es mir zu verdanken, Nebukadnezar, dass er hier ist. Ajoch beansprucht hier Ehre für sich, die ihm gar nicht gebührt, die ihm gar nicht zusteht. Denn Daniel ist auf Ajoch zugegangen und nicht Ajoch auf Daniel. Ajoch hat wahrscheinlich schon die reiche Belohnung vor Augen gehabt, die der König den Wahrsagern versprochen hatte, und gehofft, etwas davon abzubekommen. Bei Ajoch erkennt man den babylonischen Geist der Selbsterhebung. Wie die Turmbauer zu Babel wollte er sich einen Namen machen. So wie Ajoch würden wahrscheinlich sehr viele Menschen handeln. Nebukadnezar war gespannt und fragte Daniel, ob er es ist, der ihm helfen kann. Nun kam Daniels Gelegenheit. Er kennt die Antwort, die der mächtigste Mann der Welt unbedingt wissen will. Nun war die einmalige Chance, viel Ruhm, Ehre und Reichtum zu erlangen. Verhält er sich auch so wie Ajoch und erhöht sich selbst? Vers 27. Daniel fing an vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Gleich zu Beginn seiner Antwort nahm Daniel nicht nur die falschen Propheten Babylons in Schutz, sondern er gab auch alle Ehre Gott. Beachtet, Daniel sagt nicht: Aber ich glaube, da ist ein Gott. Oder: Aber ich bin überzeugt, da ist ein Gott. Nein, er sagt mit ausdrücklicher Gewissheit: Aber es ist ein Gott, der kann. Er spricht auch nicht von vielen Göttern, wie die Babylonier, sondern nur von dem allein wahren Gott. Indirekt sagt der Nebukadnezar dadurch, dass die babylonischen Götter dies nicht können. Daniel kannte nicht nur für sich die Lösung des Problems, nämlich Gott, er gab sie auch weiter. Weisen wir, die Menschen, auch so glaubensstark auf Gott hin? Wie viele Menschen auf dieser Welt kennen dieses Aber nicht? Wie viele Menschen sehen keinen Ausweg mehr aus ihrer Situation und würden sich über dieses Aber freuen? Aber da ist ein Gott, der kann. Da ist ein Gott, der kann. dir helfen. In den Versen 28 und 29 sagt Daniel Nebukadnezar, dass Gott ihm durch den Traum die Zukunft offenbart hat. Bevor er ihm den Traum erzählt, sagt Daniel noch Folgendes. Vers 30. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden. Nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Zum zweiten Mal weist Daniel alle Ehre von sich. Nebukadnezar sollte nicht im geringsten auf die Idee kommen, dass menschliche Weisheit hinter der Offenbarung dieses Geheimnisses liegt. Kein bisschen Ehre soll ihm gehören, sondern alle Ehre Gott. Was für eine Demut Daniel doch gehabt hat. Bei Ajoch sehen wir den babylonischen Geist der Selbsterhebung, den Geist Satans. Bei Daniel hingegen den Geist der Selbsterniedrigung, den Geist Jesu Christi. Was für ein Gegensatz. Daniel spiegelte wunderbar den Charakter Jesu wider. Nachdem Daniel Nebukadnezar den Traum erzählt hat, sagt er in Vers 36, wir lesen nur die ersten vier Worte, das ist der Traum. Ich finde das so wunderschön. Das ist der Traum. Daniel sagt nicht, das war wahrscheinlich der Traum oder das müsste der Traum gewesen sein. Er fragt den König auch nicht, ob dies denn überhaupt stimmen könnte. Dieser junge Mann hat solch ein Vertrauen zu Gott gehabt, dass er klar und deutlich vor dem mächtigsten Mann der Welt steht und sagt, das ist der Traum. Er stand nicht unsicher vor dem König, sondern in völliger Zuversicht und Überzeugung, dass Gott ihm die Wahrheit offenbart hat. Und es wird sogar noch deutlicher. Wisst ihr, was Daniel nach der Deutung des Traumes zu Nebukadnezar sagt? Schaut mal in Vers 45. Am Ende von Vers 45. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Was für ein Glaube, was für ein Vertrauen in Gottes Wort. Daniel war sich nicht nur sicher, dass das, was Gott ihm über die Vergangenheit offenbart hat, richtig ist, sondern auch das, was Gott ihm über die Zukunft offenbart hat. Gottes Wort war für Daniel wahrlich durch und durch Wahrheit. Nebukadnezar, der so bitter enttäuscht war durch lauter Lug und Trug, sollte wissen, bei diesem Gott, dem ich diene, gibt es keine Lüge. Sein Wort ist Wahrheit. Dieses sichere und überzeugende Auftreten Daniels muss Nebukadnezar sehr beeindruckt haben. Lasst uns noch seine Reaktion anschauen. Vers 46. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Nebukadnezar fiel der Traum wieder ein und er glaubte Daniel. Der mächtigste und vielleicht auch stolzeste Mann der damaligen Zeit war so mit Ehrfurcht erfüllt, dass er sich auf sein Angesicht warf. So viel Demut und Ehrfurcht hat Nebukadnezar wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie gehabt und gezeigt. Er war es Tag für Tag gewohnt, dass Menschen sich vor ihm niederwarfen und ihm huldigten. Nun warf er sich nieder. So beeindruckt war er. Weil ein junger Mann an Gott festhielt und solch einen Glauben zeigte, ging der stolze Nebukadnezar in die Knie. Einen sehr wichtigen Punkt möchte ich noch ansprechen. Daniel hatte den Mut, dem babylonischen König zu sagen, dass sein Reich, das Babylon, untergehen wird. Das finden wir in den Versen 38 und 39. Daniel hatte den Mut, die Prophetie, die Gott ihm gegeben hat, auch weiterzugeben. Und hier finden wir eine Parallele zu uns heute. Ihr Lieben, auch wir als Adventvolk haben solch eine prophetische Botschaft von Gott bekommen. Die dreifache Engelsbotschaft. Auch wir sollen Babylon verkündigen, dass es untergehen wird. Und es tut mir von Herzen weh, wenn ich adventistische Geschwister höre, die diese Botschaft nicht verkündigen wollen, die nichts von dieser Botschaft halten, denen diese Botschaft zu hart ist, die nicht glauben, dass man damit Menschen für das Reich Gottes gewinnen kann. Wir sollen lieber politisch korrekt sein, wie es sich für unsere ökumenische Zeit gehört. Allen, die so denken, möchte ich diese Geschichte aus Daniel 2 ans Herz legen. Wenn mein bester Freund mir damals diese Botschaft nicht verkündigt hätte, würde ich heute nicht hier stehen. Daniel hat Nebukadnezar mitten ins Gesicht gesagt, dass sein Reich betroffen ist und dass es untergehen wird. Er hat die Botschaft Gottes weder verwässert noch beschönigt. Er hat sie klar ausgesprochen. Aber eines ist dabei sehr entscheidend. Auch dies ist eine wichtige Botschaft für uns. Er hat die prophetische Botschaft mit der Liebe und Demut Jesu ausgesprochen. Diese Kombination aus klarer prophetischer Botschaft mit dem Charakter Jesu zur rechten Zeit weitergegeben, bringt sogar die stolzesten Babylonier auf die Knie, sofern sie offen für die Wahrheit sind. Hätten wir doch nur mehr solche Männer und auch Frauen in unserer Gemeinde, dann müssten wir uns weniger Gedanken machen, warum der Adventismus in Deutschland und auch in Europa so schwach ist. Ich bin beeindruckt von diesem jungen Mann. Besser gesagt, ich bin beeindruckt von Gott, was er durch einen Menschen tun kann, der ihm sein ganzes Herz übergibt. Ich möchte euch ein bekanntes und wunderschönes Zitat aus dem Geist der Weissagung vorlesen. Unbegrenzt ist die Brauchbarkeit dessen, der dem Wirken des Heiligen Geistes Raum gibt, indem er sein Ich beiseite setzt und ein völlig gottgeweihtes Leben führt. Nicht Gott setzt die Grenzen für unseren positiven Einfluss auf andere, sondern die Grenzen setzen wir selbst durch unseren Glauben, durch unsere Hingabe an Gott. Wie viel mehr würde Gott durch dich und auch mich tun, wenn wir ihm so hingebungsvoll zur Verfügung stehen würden wie Daniel. Ich bin überzeugt, dass Gott mit jedem Einzelnen von uns Großes vorhat. Je mehr wir uns ihm hingeben, desto mehr wird er uns auch gebrauchen. Gott wartet nur darauf, dass er mit uns die guten Werke tun kann, die er bereits vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Ihr Lieben, lasst uns durch unsere Treue zu Jesus dieser babylonischen Welt zeigen, was für einen wunderbaren Herrn und Gott wir haben. Dass Gott uns liebt, dass Gott uns hört und dass er uns gebrauchen möchte. Lasst uns ein Liebesbrief Jesu sein in dieser dunklen Welt. Damit auch wir, wie Daniel, das Folgereich im Verlauf der Statue aus Nebukadnezars Traum erleben. Nämlich das ewige Reich Gottes. Gott liebt dich. Und Gott hat Großes mit dir vor. Amen.